Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Liefert Deutschland nun schwere Waffen an die Ukraine oder nicht? Und geht das überhaupt? Die Diskussion darüber ist in den letzten Tagen ja immer heftiger geführt worden. Jetzt hat sich die Bundesregierung zu einem sogenannten Ringtausch entschieden. Heißt, ein anderes Land liefert Panzer an die Ukraine und Deutschland beliefert wiederum dieses andere Land dann perspektivisch. Ist das die Top-Lösung für alle, haben wir uns gefragt.
Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man ganz klar sagen muss, Top-Lösungen gibt es hier gerade nicht. Ist es eine machbare Lösung? Ja, für den Moment würde ich sagen, es ist eine gute Lösung.
Sagt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Was das genau bedeutet und wie es sonst aussieht mit schweren Waffen aus deutschen Beständen, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und wir blicken auf eine Studie, die heute erschienen ist, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob es gemäßigten Parteien nutzt, Positionen von extrem rechten Parteien zu übernehmen. Studienautor Dennis Cohn sagt dazu:
Das große Beispiel in Deutschland dafür ist die CSU im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise.
Kleiner Spoiler, war keine so gute Idee von der CSU. Mehr dazu gleich hier. Und wir schauen als erstes auch auf die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Alles am Donnerstag, dem 21. April. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ziemlich genau 2 Monate nach Beginn dieses großflächigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat Russland heute verkündet, dass es die Hafenstadt Mariupol jetzt unter Kontrolle habe. Was von dieser Behauptung zu halten ist und was mit den Menschen passiert, die jetzt noch in Mariupol sind, sprechen wir jetzt drüber mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Florian, Russland sagt, es habe Mariupol eingenommen. Was wissen wir darüber?
Der Verteidigungsminister Shoigu war bei Präsident Putin, das zeigt jedenfalls das staatliche Fernsehen. Und da legt eben der Verteidigungsminister dar, man habe jetzt Mariupol in Anführungszeichen, ja so sagt er das auch, befreit, was natürlich zynisch klingt, wenn man bedenkt, dass die Stadt zu 95% zerstört ist. Und er gibt aber selber zu, der Verteidigungsminister, dass im Stahlwerk, in diesem großen Stahlwerk in der Stadt, noch, wie er meint, 2000 ukrainische Soldaten seien. Und er fragt danach beim Präsidenten Putin, ob man die jetzt stürmen sollte, die Positionen der Ukrainer dort. Und Putin sagt dann, nein, das lassen wir jetzt mal sein. Das sei eben zu gefährlich, da würden zu viele russische Soldaten dabei sterben. Man solle eben das Stahlwerk nur abriegeln, sodass keine Fliege durchkommt. Ja, stimmt das? Das ist jetzt die Frage. Also die Ukrainer sagen, das stimmt so nicht. Es gibt immer noch Orte in Mariupol, auch außerhalb des Stahlwerks, wo gekämpft wird. Sie behaupten, sie hätten heute zum Beispiel einen russischen Panzer in einer Straße von Mariupol abgeschossen und beim Straßenbahndepot gäbe es Kämpfe. Und sagen ja, was die beiden da gemacht haben, also Putin und der Verteidigungsminister, sei eben nur eine Inszenierung gewesen, um dem russischen Publikum jetzt zu zeigen, wir hätten das jetzt geschafft, denn Russland behauptet ja schon seit Wochen, dass es nur noch Tage seien, bis man diese Stadt eingenommen habe. Und man ist es eben ein bisschen peinlich für Russland, dass es bisher noch nicht vollständig gelungen ist.
In Mariupol sollen sich aber ja auch noch viele Zivilistinnen und Zivilisten aufhalten, oder?
Ja, da befinden sich in der Stadt noch ungefähr 100.000 Zivilisten. Und auch in dem Stahlwerk selber, sagen die Ukrainer, hätten sich 1.000 verschanzt, die da auch nicht rauskommen, weil das Stahlwerk ständig beschossen wird von Russland, vor allem von Flugzeugen aus mit Raketen. Das hat auch heute Nachmittag wieder stattgefunden, obwohl Putin gesagt hat, dass man das Werk jetzt nicht stürmen wolle. Und ja, diese Menschen sind dort eingeschlossen. Es kommen immer mal wieder welche raus. Gestern zum Beispiel waren es ungefähr 80, die mit Bussen die Stadt verlassen konnten. Aber man hatte die Hoffnung, dass viel mehr Busse reinkommen gestern, was dann eben nicht gelungen ist. Die Ukrainer sagen, die russische Seite sei daran schuld, weil sie eben nicht die Waffenruhe eingehalten habe. Ob es heute geklappt hat, der Bürgermeister sagt, heute hätten gar keine Menschen die Stadt verlassen können. Aber in der Regel geben die Behörden das auch immer erst später bekannt, um dann solche Aktionen auch nicht zu gefährden.
Was würde eine Eroberung von Mariupol durch Russland denn überhaupt bedeuten, also auch für den weiteren Verlauf dieses Krieges?
Es wäre vor allem symbolischer Bedeutung. Es scheint so zu sein, dass Russland bestimmte gut ausgebildete Einheiten dort abgezogen hat und in das Donezk-Becken verlegt hat, um dort eben bei dieser Großoffensive, die da vor 4 Tagen begonnen hat, mitzumachen. und dass diese Einheiten, die jetzt noch dort verblieben sind oder die dort ausgetauscht worden sind, dass die eben gar nicht in der Lage sind, das Stahlwerk zu erobern und dass deswegen auch Putin gesagt hat, man wolle das jetzt nicht machen. Also militärisch hat das gar keine so große Bedeutung mehr, aber es wäre die größte Stadt eben, die Russland bisher erobert hat. Da haben früher über 400.000 Menschen gewohnt und es gibt auch Aussagen aus Russland, dass man dort am 9. Mai, an dem Tag, an dem Russland ja traditionell die Militärparade abhält und den Sieg über Hitler-Deutschland feiert 1945, dass man dort auch in Mariupol gerne feiern würde und eine Parade abhalten wollen würde, was natürlich nur geht, wenn man das halbwegs sicher dann machen kann und nicht da eben in Kampfhandlungen von ukrainischer Seite verwickelt wird.
Unser Korrespondent Florian Kellermann war das über die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine knappe Mehrheit der Deutschen ist dafür, der Ukraine schwere Waffen wie zum Beispiel Panzer zu liefern. 37% sind dagegen. Das zeigt eine Forsa-Umfrage von dieser Woche. Die Bundesregierung eiert ja seit Tagen und Wochen herum. Und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD, die hat heute Morgen bei RTL gesagt, Deutschland könne jetzt sofort gar nicht direkt schwere Waffen an die Ukraine liefern.
Die Bundeswehr ist in einer Situation, dass sie leider keine Waffen abgeben kann, wenn ich die Landes- und Bündnisverteidigung weiter gewährleisten will. Und das will ich und das werde ich auch.
Aber wie ist das eigentlich? Stimmt das oder will die Bundesregierung gar nicht mehr abgeben? Und was ist mit dem jetzt angekündigten Ringtausch? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, stimmt das, dass die Bundeswehr aus eigenen Beständen keine schweren Waffen liefern kann, wenn sie eben Landes- und Bündnisverteidigung weiter gewährleisten will, so wie Christine Lambrecht sagt?
Ja, wir müssen zurzeit davon ausgehen, dass das so korrekt ist. Das ist ja jetzt auch nicht überraschend. Also wir reden ja davon, dass die Bundeswehr schon seit Jahren nicht gut ausgestattet ist. Dann kann man hier nicht einfach Sachen zur Verfügung stellen. Es sei denn, und diesen Weg hat Frau Lambrecht ja auch aufgemacht, man erwägt, dass die Landes- und Bündnisverteidigung in diesem Falle zurückstehen muss hinter der akuten Hilfe der Ukraine. Dafür gibt es auch aus meiner Sicht gute Argumente, das zu machen.
Sie sagen, dafür gibt es gute Argumente, das zu machen. Ist das denn in der Vergangenheit schon mal irgendwann passiert oder wäre das ein Novum?
Nein, wir sind in dieser Situation in der Vergangenheit nicht gewesen. Man muss aber auch sagen, wir sind in der Vergangenheit fast immer in der Situation gewesen, dass Deutschland seine Zusagen gegenüber der NATO nicht eingehalten hat. Das heißt, wir haben immer zu wenig Material gehabt. Jetzt haben wir eine Situation eines Krieges, wo wir zwar keine Kriegspartei sind, aber trotzdem auch von diesem Krieg betroffen sind und wir auch auf der Seite der Ukraine stehen. Das bedeutet sozusagen doppelte Spannung. Auf der einen Seite braucht die Ukraine akut Unterstützung innerhalb der nächsten Tage und Wochen. Mindestens, auch darüber hinaus, aber mindestens das. Und gleichzeitig hat die NATO ja an ihrer Ostflanke ihre Truppenstärke deutlich erhöht. Und damit sind auch deutsche Soldaten, auch deutsches Material davon betroffen. Das heißt, so einfach ist es mal nicht, etwas loszueisen. Das heißt aber nicht, dass man nicht sagen kann, wir stellen trotzdem deutsches Material zur Verfügung, wenn diese Lücken entweder akzeptabel sind oder aber durch wiederum andere Bündnispartner innerhalb der NATO aufgefangen werden können. Und das wäre die Diskussion, die man jetzt im Grunde genommen haben müsste.
Jetzt soll es ja, um eben schnell zu helfen, einen Ringtausch mit osteuropäischen Ländern geben, zum Beispiel mit Slowenien. Die sollen alte sowjetische Panzer an die Ukraine liefern und Deutschland soll dann irgendwann für Ersatz bei diesen Ländern eben sorgen. Ist so ein Ringtausch die Top-Lösung für alle?
Nein, sie ist keine Top-Lösung. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man ganz klar sagen muss, Top-Lösungen gibt es hier gerade nicht. Ist es eine machbare Lösung? Ja, für den Moment würde ich sagen, es ist eine gute Lösung. Das Problem liegt, glaube ich, eher auf der kommunikativen Seite. Die Bundesregierung hat gestern noch gesagt, sie kann keine Marder-Panzer liefern, sagt jetzt aber heute, wir liefern, wenn die russischen Fabrikate oder die sowjetischen Fabrikate aus Slowenien in die Ukraine gehen, liefern wir Schützenpanzer Marder. Also auch da nehmen wir quasi eine Lücke in der Verteidigung im Kauf, wenn diese sowjetischen Systeme denn tatsächlich zurzeit noch militärisch genutzt werden in Slowenien. Das ist ein Widerspruch, der sich da aufmacht und der, glaube ich, sich einfach zu den vielen Widersprüchen in den letzten Wochen dazu addiert. Und deswegen entsteht, glaube ich, der Eindruck, dass man hier versucht, sozusagen durch dieses, was jetzt Ringtausch genannt wird, indirekt dem internationalen Druck nachzugeben auf deutscher Seite, zu Hause aber sagen zu können, nein, nein, wir haben keine schweren Waffen geliefert. Das haben ja die anderen wieder geliefert.
Wie erklären Sie sich das, dass die Bundesregierung da bisher offenbar ja dann den Weg wählt, das nicht machen zu wollen?
Naja, auf der einen Seite haben wir die Situation, die, glaube ich, objektiv feststellbar ist, dass da wirklich nicht einfach mal Material irgendwo auf dem Hof rumstellt, dass das morgen in der Ukraine sein kann. Das ist sozusagen die Perspektive der Bundesregierung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, das gehört sozusagen zum Informationsspektrum mit dazu, eine innerhalb mindestens der SPD ja Diskussion darüber, ob man der Ukraine überhaupt noch helfen sollte, weil es ja möglicherweise gar keinen Sinn macht und deswegen sollte man schwere Waffen nicht liefern. Wir müssen uns doch die Frage stellen, wie soll es denn in 2 Wochen weitergehen, wenn das Material, das jetzt geliefert wird, möglicherweise auch nicht mehr funktioniert, einfach weil wir jetzt in einen sehr hochintensiven Kampf reingehen. Die Ukrainer zumindest tun das. Das heißt, vieles von dem Material, das jetzt geliefert wird, wird wieder kaputt sein. Wollen wir dann in 2 Wochen erst wieder diskutieren, wie es weitergehen soll? Oder können wir jetzt schon anfangen zu diskutieren, was wir den Ukrainern danach dann an westlichem Material liefern, damit wir jetzt anfangen können, die Leute daran auszubilden? Denn klar ist, wir haben uns sehr bemüht, die Ukrainer in eine günstige Position in diesem Krieg zu bringen, dass sie in diesem Krieg erfolgreich sein können. Es wäre quasi inkonsequent zu sagen, naja, aber jetzt, wenn es darum geht, westliches Material zu liefern, können wir das nicht. Wenn ich jetzt aber die Zeit verstreichen lasse und in 2 Wochen erst die Diskussion habe, ob ich Ukrainer an westlichem Material ausbilden kann, dann habe ich natürlich wieder Zeitverlust und das bedeutet, dass die Ukraine wieder ins Hintertreffen geraten kann. Und es ist umso mehr allerdings die Aufgabe Deutschlands, jetzt zu schauen, dass wir alles, was wir verfügbar machen können, tatsächlich den Ukrainern zur Verfügung stellen können. Wir haben einen akuten Krieg, der in Europa herrscht und dessen Ausgang massive Auswirkungen auf unsere Sicherheit hat. Das legitimiert aus meiner Sicht zu sagen, ja, okay, wir stellen mehr Material zur Verfügung, auch das, was wir zurzeit der NATO gegenüber zugesagt haben, weil wir letztendlich unsere Sicherheit netto damit verbessern.
Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik war das, über die deutsche Bundesregierung und ihre Haltung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bringt es gemäßigten Parteien was, wenn sie extreme Positionen rechter Parteien aufgreifen oder in Teilen übernehmen? Kann man damit rechtsradikalen Parteien WählerInnen abjagen? Nein, sagt ein internationales Forschungsteam jetzt, das sich mit genau diesen Fragen beschäftigt hat. Und Dennis Kohn vom Zentrum für europäische Sozialforschung an der Uni Mannheim hat an dieser Untersuchung mitgearbeitet. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über die Ergebnisse gesprochen. Dennis, warum lohnt sich das für gemäßigte Parteien nicht, radikale rechte Positionen zu übernehmen?
Man muss hier unterscheiden, dass es hier quasi 2 Mechanismen gibt, über die radikal rechte Positionierung wirken kann. Das eine ist der inhaltliche Wettbewerb mit rechtsradikalen MitbewerberInnen. Das andere ist aber auch der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Kompetenz. Nun ist es so, dass wenn gemäßigte Parteien rechtsradikale Positionen übernehmen, dass sie zwar Wählerinnen und Wähler von rechtsradikalen Parteien abwerben können, gleichzeitig aber auch viel Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken. Und es zeigt sich in unserer Forschung, die ich gemeinsam mit Werner Krause und Tarek Abouchadi gemacht habe, dass es vor allem in jüngeren Wahlen, bei denen es etablierte rechtsradikale Parteien waren, die dort angetreten sind, so war, dass diese Strategie eher nach hinten losgegangen ist, weil gemäßigte Parteien den Kompetenz- und den Aufmerksamkeitswettbewerb nicht zu ihren Gunsten entscheiden konnten.
Kannst du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel machen, vielleicht auch aus Deutschland, wo sich das ganz konkret gezeigt hat?
Ja, also das große Beispiel in Deutschland dafür ist die CSU im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise. Das hat sich sowohl bei der Bundestagswahl 2017 gezeigt, wie auch bei der Bayerischen Landtagswahl im Folgejahr, dass dort die CSU zwar probiert hat, offensiv auf die Forderungen der AfD einzugehen, dennoch aber herbe Stimmverluste einfahren musste, während die AfD Stimmzugewinne verbuchen konnte. Und es gibt auch politikwissenschaftliche Forschung dazu von KollegInnen, die zeigt, dass Wählerinnen und Wähler, die bereits zur AfD übergewandert sind, eigentlich nur auf eine vollständige Übernahme der AfD-Position positiv reagieren und zu etablierten Parteien zurückkehren würden. Das heißt konkret, mit einer Obergrenze von 200.000 Geflüchteten pro Jahr sind die kaum zu locken, sondern nur mit der Übernahme der AfD-Position eines kompletten Aufnahmestopps. Aber wenn etablierte Parteien die übernehmen würden, würden sie damit eben auch den Boden des Völkerrechts, Europarechts und des deutschen Asylrechts recht schnell verlassen.
Mhm. Ihr habt euch ja ganz unterschiedliche auch Länder angeschaut, unterschiedliche Parteienbereiche. Was passiert, wenn eine gemäßigte Partei dann eine solche rechtsradikale Position doch übernimmt?
Wir haben da ja einen sehr breiten Vergleich gemacht über 12 westeuropäische Länder seit den 70ern bis heute. Und es zeigt sich, dass die Folgen dieser Strategie tatsächlich vom Kontext abhängen. Solange rechtsradikale Parteien noch relativ schwach und unbedeutend sind, bleiben die Auswirkungen in die eine oder in die andere Richtung überschaubar. Aber sobald wir es mit Wahlen zu tun haben, in denen rechtsradikale Parteien als dauerhaft etablierte Kräfte auftreten, beobachten wir infolge dieser Strategie einen stärkeren Austausch von WählerInnen, sowohl von den etablierten Parteien zu den Rechtsradikalen wie auch andersrum. Dabei ist es allerdings so, dass die Abwanderung zu rechtsradikalen Parteien meist stärker ausfällt als die Stimmgewinne von rechtsradikalen Parteien, sodass es so scheint, dass diese Strategie sich insgesamt nicht auszahlt, dass sie rechte Positionen legitimiert und rechtsradikalen Parteien mehr nützt, als dass sie ihnen schadet.
Parteien oder auch gemäßigtere Parteien sagen zumindest, dass sie das ja manchmal machen oder dieses Fischen am rechten Rand, um eben ja genau solche WählerInnen, die abgewandert sind, zurückzugewinnen. Wenn das laut eurer Forschung so nicht funktioniert, was könnten die Parteien denn dann tun, um eben WählerInnen zurückzugewinnen und nicht diese extrem rechten Positionen zu übernehmen?
Auf diese Frage habe ich leider keine einfache und besonders optimistische Antwort. Denn bisher sind sowohl Versuche, rechtsradikale Parteien eben mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, aber auch Versuche, ihrem Aufschwung durch, sagen wir, Sozialpolitik zu begegnen, wenig erfolgreich gewesen. Wir wissen, dass Wählerinnen primär dann von rechtsradikalen Parteien abwandern, wenn rechtsradikale Parteien selbst strugglen, also wenn sie von innerparteilichem Streit oder von Skandalen geprägt sind. Was etablierte Parteien sich bewusst sein sollten, ist, dass sowohl der Versuch der Nachahmung rechter Positionen Gefahren im direkten Wettbewerb mit rechtsradikalen Parteien beherbergt, wie wir in unserer Forschung zeigen, aber dass er eben darüber hinaus auch signifikante Risiken birgt, nämlich, dass wenn etablierte Parteien nach rechts wandern, sie damit auch riskieren, dass ihre gemäßigten AnhängerInnen zu progressiven Parteien abwandern.
Warum es gemäßigten Parteien nicht hilft, rechte Positionen von radikalen Parteien zu übernehmen, darüber habe ich mit Politikwissenschaftler Dennis Kohn gesprochen, der dazu mit Kollegen eine Studie durchgeführt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach 2 Jahren ist er zurück. Der Karneval in Brasilien. Endlich darf wieder gefeiert und getanzt werden, auch in Rio de Janeiro. Die Umzüge da sind ja weltberühmt. Und wie es nach 2 Jahren ist, wieder ordentlich feiern zu können auf den Straßen in Brasilien, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Anne Herberg. Hallo Anne.
Hallo.
Gestern wurde die Karnevalssaison in Brasilien ja eröffnet. Wie war's denn?
Also es hat noch etwas geruckelt und gezuckelt gestern im Sambódromo, dem berühmten Sambódrom. Los ging's ja erstmal mit der zweiten Liga, also die große erste Liga der großen Schulen, die steht ja am Wochenende erst an, aber die zweite Liga ging gestern los und da kamen die ersten Wagen, war so ein bisschen eingerostet, kam nicht so richtig in die Kurve. Aber dann tolle Show, großartige Kostüme, man hat so richtig gemerkt, dass damit wirklich inbrunst auch gearbeitet wurde, um jetzt endlich wieder eine tolle Show auf die Bühne zu stellen. Es war aber auch sehr emotional. Es ist einfach schon ein sehr besonderer Karneval jetzt nach 2 Jahren. Und das haben auch viele so gesagt. Also sie haben auch gesagt, wir fühlen uns so ein bisschen wie so die Überlebenden, weil ja viele Schulen auch natürlich auch Mitglieder verloren haben. Der Abend war sehr, sehr schön. Allerdings wurde er auch von einer traurigen Nachricht überschattet. Ein kleines Mädchen, 11-jähriges Mädchen, wurde bei der Ausfahrt aus dem Sambódrom von einem Wagen eingequetscht und hat ein Bein verloren. Also das hat den gestrigen Abend dann überschattet.
Den gestrigen Abend überschattet. Und auch die Stimmung ist eben zweigeteilt. Man freut sich natürlich wieder total. Andererseits hat die Corona-Pandemie natürlich auch Spuren hinterlassen in den letzten 2 Jahren. Was würdest du sagen, wie ist so die Grundstimmung? Also überwiegt die Lust auf Party oder ist es dann doch noch gedämpft?
Ich glaube, das muss man einfach auch einteilen. Bei denen die Lust auf Party überwiegt, die sind auf den Straßen unterwegs und zwar auch jetzt im Moment. Und die anderen gehen einfach nicht hin. Also es ist schon so, jetzt dieses Wochenende ist einfach der Stecker eingesteckt. Die Leute sagen so, jetzt geht's los. Ich merke das schon. Also eigentlich offiziell ist hier der Straßenkarneval gar nicht freigegeben. Aber die Folioys, wie die Jecken hier genannt werden, die machen es trotzdem. Und das ging schon letztes Wochenende los. Sie sagen einfach, diese Stadt kann uns unseren Straßenkarneval auch nicht nehmen. Mhm. Das ist ein bisschen ein Problem, weil die Infrastruktur nicht steht. Das heißt, die Toiletten etc. Also da muss man mal gucken, wie das dann alles nachher riecht nach diesem Wochenende. Mhm. Aber ich kriege hier schon so Messages von Blockos, die auch so ein bisschen geheim sind. Wir treffen uns da am besten früh morgens und ziehen durch die Gegend. Also es ist auf jeden Fall großartige Stimmung auf der Straße.
Jetzt hat die Saison ja 2 Monate später begonnen als gewöhnlich wegen Corona. Gibt es noch irgendwelche Corona-Regeln oder ist jetzt alles wie immer, außer dass es keine Toiletten gibt?
Das ist übrigens ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, Rio hat ja schon vor einer Weile, vor etwa rund 6 Wochen, die Maskenpflicht abgeschafft. Jetzt wurde diese Woche auch angekündigt, eben den Corona-Notstand aufzuheben. Hier in Rio auf der Straße sieht es eigentlich aus wie immer. Also das Maskentragen ist freiwillig, zum Beispiel auch im Kindergarten meines Sohnes. Da heißt es, okay, das sollen jetzt die Eltern entscheiden, wie die Kinder damit umgehen. Also im Straßenbild sieht man es eigentlich kaum noch. Die Leute sind hier zu 75% geimpft in Brasilien. Man merkt das auch, die Leute fühlen sich sicherer. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, es sterben trotzdem auch noch jeden Tag 100 Menschen an der Zahl mit dem Virus. Allerdings vor einem Jahr waren die Zahlen weitaus höher. Da lag es bei 3.000.
Hm. Beim Karneval ist jetzt ja auch die Karnevalsschule Mocidade dabei. Auch da ist Corona ja nicht spurlos vorbeigezogen. Da sind 30 Mitglieder dieser Karnevalsschule gestorben. Darunter auch die in Brasilien sehr berühmte Sängerin Elsa Soares. Wie gehen die Menschen von der Schule damit jetzt um?
Ja, die Mocidade, das ist eine der größten Samba-Schulen hier, die auch wirklich beim großen Wettbewerb mitmacht. Und die haben wir jetzt eine ganze Weile lang begleitet. Und das ist natürlich hart. Ich glaube, es waren sogar noch mehr Mitglieder, die gestorben sind. Die sagen dort, wir sind die Schule, die am meisten gelitten hat. Elsa Soares, die Große, die kommt auch aus dem Viertel, ein großes Mitglied der Schule. Sie ist in der Zeit auch gestorben, am Alter, glaube ich. Und es war jetzt so, dass es einfach, man merkte diese Stimmung einfach. Aber auf der anderen Seite ist es immer auch so, dass die Leute zusammenstehen, dass die Leute gesagt haben, jetzt erst recht. Wir verschließen nicht die Augen vor diesen Tragödien, aber wir brauchen auch dieses Zusammenhalt und dieses Zusammen etwas aufbauen wieder, um irgendwie das gemeinsam zu überwinden. Man muss ja auch sehen, so eine Samba-Schule, das ist wie so ein, eigentlich wie so ein großes Unternehmen. Da arbeitet das ganze Viertel mit. Wenn da nichts läuft, also kein Karneval ist, Stillstand ist, dann bedeutet das für viele Menschen auch einfach ein existenzielles Problem, ein wirtschaftliches Problem, weil damit natürlich viele auch ihr Geld verdienen. Also sie ziehen dieses Jahr wieder mit voller Power auf den Sapucaí, wie die Avenida durch der Sambódromo genannt wird, beziehen sich mit ihrem Umzug auf sozusagen den Schutzheiligen der Schule, den ihnen Kraft geben soll und sagen, wir wollen diesen Karneval auf jeden Fall gewinnen, jetzt erst recht.
Unsere Korrespondentin Anne Herberg war das über den Karneval in Rio de Janeiro, der nach 2 Jahren Corona-Pause jetzt wieder begonnen hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern hat die Linken-Chefin Susanne Hennig-Welso ja ihren Posten hingeschmissen. Ein Grund dafür war auch der Umgang mit mutmaßlichen sexuellen Übergriffen in der hessischen Linkspartei. Die zweite Chefin, Janine Wissler, die will jetzt erstmal alleine weitermachen. Das ist bei einer Krisensitzung des Bundesvorstands der Linken rausgekommen. Die hatten sich bis in die Nacht rein beraten. Und Katrin Sielke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat jetzt noch mehr Infos. Katrin, im Detail, was hat der Vorstand beschlossen, wie es bei den Linken weitergehen soll?
Ja, erstmal gab es eine öffentliche Entschuldigung für die Übergriffe und dafür, dass die Partei nicht direkt reagiert hat. Und jetzt soll es mit Aufarbeitung weitergehen. Dazu muss man sagen, das Treffen war jetzt nicht unbedingt eine Reaktion auf Hennig-Welsos Rücktritt gestern. Der kam gewissermaßen zufällig dazu. Der Vorstand wollte sich so oder so treffen und über die vom Spiegel enthüllten mutmaßlichen Übergriffe beraten. Konkrete Anschuldigungen gibt es innerhalb der hessischen Linkspartei, aber die Linksjugend hat auch Druck gemacht und gesagt, das sind keine Einzelfälle, das ist ein strukturelles Problem in der ganzen Partei.
Nun, wir müssen eingestehen, dass es ein strukturelles Problem in unserer Partei gibt auf allen Ebenen mit sexistischen Vorfällen. Dabei gibt es eine große Bandbreite. Es gibt Menschen, die wenden sich an uns wegen sexistischen Sprüchen, die sie erlebt haben. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich an uns wegen weit schlimmeren Sachen wenden. Es gibt eigentlich durch die ganze Partei hinweg, auch auf allen Ebenen, auf allen Funktionärsebenen auch, Vorwürfe von Fehlverhalten, eben eigentlich fast immer durch Männer.
Ja, Jan Schiffer war das, der Bundessprecher der Linksjugend, und an die haben sich eben auch wohl weitere mutmaßliche Betroffene gewandt über diesen Spiegelartikel hinaus.
Welche Vorwürfe gab es denn nochmal konkret?
Nach letzten Angaben vom Landesvorstand in Hessen geht es dort zumindest um drei Männer aus der Führungsspitze. Einer soll zum Beispiel Aufnahmen von einer Minderjährigen gemacht haben in sexuellen Posen. Die Frau soll ihn auch angezeigt haben. Die Partei hat die Beschuldigten bis auf Weiteres freigestellt, bis die Anschuldigungen aufgeklärt sind. Und einer dieser Beschuldigten ist der frühere Lebensgefährte von Janine Wissler, der Co-Chefin, die jetzt ja gestern Abend gesagt hat, ich führe die Partei erstmal alleine weiter. Zumindest bis Juni. Da könnte es dann zu vorzeitigen Vorstandswahlen auf Bundesebene der Linken kommen. Aber ich denke, Wissler wird sich vorher auch noch mal explizit erklären müssen, denn der Spiegel schreibt von mutmaßlichen Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und einer toxischen Macho-Kultur. Auch in Wisslers Zeit, die ja zeitweise Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag war und damit in einer Verantwortungsposition dort.
Aber die Partei hat Wisslers Rolle jetzt erstmal nicht in Frage gestellt?
Nö, der Bundesvorstand öffentlich nicht. Er soll Wissler auch darum gebeten haben sogar, das Amt weiterzuführen. Und die hessische linke Spitze, die hat Wissler aktiv nochmal verteidigt und versucht zu stärken in einem Statement. Die Landesvorsitzende da, Petra Heimer, hat gesagt, wir werden Janine Wissler unterstützen, damit sie ihre Arbeit fortsetzen kann. Wir sehen kein Verschulden auf ihrer Seite, weil sie den ihr bekannten Vorfall sofort gemeldet habe. Ja, und die hessische Linke hat dann in dem Rahmen dann auch nochmal betont, dass die Fälle aufgeklärt werden und dabei die Bundespartei helfen soll.
Und bis das dann aufgeklärt worden ist, ist da bis dahin sonst noch was geplant?
Ja, so ein bisschen konkreter und auf die Mitglieder gerichtet soll es jetzt eine konkrete Beratungsstelle geben innerhalb der Partei. An die sollen sich mögliche Opfer von Übergriffen unkompliziert wenden können und Hilfe erhalten. Und das ist offenbar auch dringend nötig, ne? Wenn die Angaben der Linksjugend stimmen. Wir haben Jan Schiffer gehört, der hat heute im Deutschlandfunk auch weiter gesagt, dass bisher Beschwerden über sexuelle Übergriffe in der Partei auch abgeblockt werden, dass Beschwerden von Kreisverbänden zum Beispiel nicht weitergegeben wurden. Schiffer spricht sogar von einer Art Täterschutz und dass in einigen Fällen Opfer unter Druck gesetzt wurden, indem Verleumdungsklagen gegen sie angestrebt wurden. Das sind alles dramatische Vorwürfe und ich halte es auch für möglich, dass Wissler auch in diesen Tagen ihr Amt aufgeben muss.
Die Linkspartei ist mit Sexismusvorfällen konfrontiert. Katrin Sielke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten war das zu den neuesten Entwicklungen. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Männer alleine im Wald. Alleine mit der Natur. Dabei haben sie nicht viel mehr als ein großes Messer. Und öfter vielleicht auch mal eine Videokamera für YouTube.
Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei Seven vs. Wild. Der Fernspäher-Buni sitzt, das heißt, es wird ernst.
Ja, das ist zum Beispiel der YouTube-Kanal von Fritz Meinecke. Der hat knapp 2 Millionen AbonnentInnen. Und Bushcrafting nennt sich das, wenn Menschen mit dem Nötigsten durch die Natur ziehen. Und die Corona-Zeit, die hat dem nochmal einen ordentlichen Auftrieb gegeben. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt, du kennst dich aus mit dem Bushcraften. Um was geht's dabei?
Ich habe mir das mit journalistischer Distanz angeguckt. Es ist die Idee, dass man sich ohne fremde Hilfe durch die Natur schlagen kann. Ist in manchen Bubbles so das Gegenstück vom Hashtag Vanlife, ne, wo man sich sein Reisemobil gemütlich macht. Auch in der Natur, ja, aber natürlich mit möglichst vielen Annehmlichkeiten, süßen Lichterketten.
Die sind sehr wichtig. Kratze,
schön weich und so. Beim Bushcrafting, da sind die Leute ganz alleine mit der Natur. Und ja, man muss sagen, Bushcrafter sind meistens Männer.
Und was machen die dann genau?
Ich durfte tatsächlich mal dabei sein bei so einem Bushcrafting-Workshop. Das war eine Gruppe von 10 Leuten. Wir haben uns auf einem Wanderparkplatz bei Hattingen in Nordrhein-Westfalen getroffen. Dann ging es ab in den Wald. Und wir haben gelernt, wie man sich jetzt ohne fremde Hilfe zum Beispiel ernähren könnte. Und unser Bushcraft-Lehrer Max, der hat uns erklärt, was da so Essbares auf dem Boden wächst.
Das ist das drüsige Springkraut. Toll an dieser Pflanze ist, bestimmte Teile an der Pflanze sind essbar.
Ja gut, aber bestimmte Teile sind wahrscheinlich dann auch nicht essbar.
Ja, ja.
Und giftig.
Also, wir merken, Bushcrafter wollen wirklich für einen absoluten Notfall vorbereitet sein. Also wenn man wirklich gar nichts mehr zu essen hat, alleine im Wald, und dann kann einem dieses Kraut Kalorien liefern. Wenn man aber die falschen Teile davon isst, dann geht es nach hinten los. Im wahrsten Wortsinn.
Wenn wir wirklich in einer Notsituation sind oder in einer Situation, in der wir gezwungen sind, lange in der Natur zu leben, da wäre ein Brechdurchfall wirklich der Worst Case.
Das ist der schönste Satz. Also man sollte auf jeden Fall gut Bescheid wissen, bevor man irgendwo im Wald was isst.
Aber warum, also machen die das, ne? Haben die wirklich Angst, dass die Welt zusammenbricht und sie alleine im Wald leben müssen? Oder ja.
Also die 10 Teilnehmenden, mit denen ich unterwegs war, auf keinen Fall. Das waren jetzt keine Leute, die an die Zombie-Apokalypse glauben oder Prepper sind. Tom zum Beispiel, der wohnt in der Nähe, aber halt eben in der Stadt.
Ich habe mir gedacht, du musst auch mal raus aus deinem Luxus, raus aus der Stadt, ohne Internet, ohne Handy, einfach mal back to the roots. Ja, und auch Spaß haben, Spannung und ein bisschen Action.
Bisschen Action im Wald klingt ja jetzt erstmal, als spreche da nichts gegen, oder?
Mhm. Genau, man lernt ja irgendwie auch die Natur kennen, das ist alles fein. Organisator Max, ist es auch ganz wichtig, im Wald nichts kaputt zu machen. Gerade weil das jetzt mehr und mehr Leute machen, gibt es auch viele, die sich nicht so respektvoll verhalten. Das sagt zum Beispiel der Förster Matthias Sandrock, als er hier im Wald bei Bad Segeberg unterwegs ist, in der Reportage vom NDR. Da findet er nämlich immer wieder so richtige Hütten gezimmert von irgendwelchen Leuten und das nervt ihn.
Natürlich haben wir hier oben auch Nägel, wir haben diese Bauweise hier mit den Palisaden. Dann wird hier Feuerholz zum Trocknen hingebracht, es wird hier eine Überdachung gemacht.
Das heißt, manche Bushcrafter machen den Wald auch kaputt.
Klar, da werden Gräben gegraben, das zerstört einmal die Wurzeln. Nägel gehen natürlich gar nicht, weil sich da Tiere verletzen können oder die am Ende noch im Magen landen. Und irgendwelche Plastikplanen gehören auch nicht in den Wald. Unseriöse Bushcrafter, die sind halt ein Problem für die Förster.
Und wie ist das rechtlich? Darf man einfach so durch den Wald streifen und da Hütten aufbauen und übernachten?
Ja, so eine feste Hütte bauen, klar, ist verboten. Wenn man da jetzt richtig mit Zelt und Isomatte übernachten will, ist das auch ganz klar verboten. Bushcrafter sind ja jetzt aber im besten Falle ohne Hilfsmittel unterwegs. Das ist so eine Juristengrauzone. Also wer seriös ist und auch nochmal sicher gehen will, der sollte einfach mal bei den Menschen fragen, denen das Waldstück gehört. Da können die Stadt drin sein, die Kommunen, Privatleute, auch die Kirche hat Wald. Förster wie Matthias Sandrock freuen sich eigentlich über Interesse am Wald. Wenn es halt im Einklang mit der Natur ist, dann hilft er am Ende auch gerne weiter.
Die Frage ist, wo wir Orte finden, wo das vielleicht möglich ist, ohne dass eine große Schädigung ist.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt über Bushcrafter. Und nein, er war nicht im Wald, auch wenn es sich manchmal so angehört hat.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.